Herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros, Hakan und Alessandro.
Willkommen bei den Bewegt-Banausen.
Warum?
Wir bekommen bei den Filmfressen. Willkommen bei Filme zum Dessert. Willkommen beim Trash-Taucher. Willkommen bei... Scheiße, mir fallen keine anderen mehr ein. Das ist peinlich, jetzt, weil ich Leute vergesse, die... Siehst du?
WQÜF.
Willkommen bei WQÜF. Aber das ist noch nie...
Oh, hier ein Schluck Wasser für dich. Hier, nimm.
Danke. Bitte. Dankeschön. Voll gut, der Zaubertrick. Das sieht nicht genauso aus wie deins.
Oh, ähnlich.
WQF sollen die zweitbesten sein, neben WQF, wir quatschen über Filme, Folge 111. Hi Hakan, Schnapszahl? Hast du Schnaps drin, hast du Wodka drin in dem Glas?
Ja, das haben wir, na klar, was denkst du, so viel Wasser, soll ich so viel Wasser trinken, was für ein Bullshit?
Das ist Quatsch, ne, das ist auch nicht gut. Das ist ja auch Verschwendung an Geschmack, ne? Sollen die alle herkommen da mit diesem ganzen Wasser schmeckt anders und so, ne? Das ist Blödsinn, wenn du was noch schmecken willst, dann puren Alkohol oder Zucker.
Viel Zucker.
Ganz viel Zucker. Hey Sugar, was geht? Hast du irgendwas Cooles erlebt? Irgendwas Cooles gemacht?
Oh. Ja, ich bin in tiefer Trauer noch, deswegen trage ich hier das Arnie-Shirt, weil Thomas Danneberg ja vor kurzem von uns gegangen ist.
Okay.
Das erste Mal seit Sean Connery, dass ich echt traurig war, als ein Prominenter verstorben ist. Wobei Synchronsprecher, das ist die Frage, ob das als Prominenter gilt. Aber sagen wir mal, in unserer kleinen Filmwelt von Menschen, die auch in Synchro gucken, war da natürlich gerade, was die 80er anbelangt und auch 90er, ein sehr prägender Mensch, der super viele Hauptdarsteller gesprochen hat. Schwarzenegger, Stallone, John Travolta, Dan Aykroyd, Nick Nolte, Adriano Celentano, was du ja dann nochmal hervorgetan hast, und noch viele weitere.
Ja, der wird immer vergessen, Adriano Celentano irgendwie, obwohl ihn auch viele mögen, aber da denkt man sich, aber der hat echt, ja, wie du sagst, ey, viele gemacht und das ist heftig und ja, Star, Promi für uns schon oder mehr als ein Promi. Promi ist ja eigentlich so ein leeres Wort. Ist ja eigentlich Promi ist einfach nichts wert eigentlich in dem Moment so, ne? Also für sich. Das ist schon was ganz anderes eigentlich. Das ist schon so ein Wegbegleiter aus der Kindheit, so ein Freund, so was Warmes irgendwie, was verbindet gerade mit Stimmen, was wir oft gesagt haben, dass man ja oft Gerüche, Geschmack oder Stimmen noch eher eine Verbindung hat so ins Nostalgische als mit Bildern, ne? Dass dann noch sowas hochkommt und so, dass du eine Stimme hörst und sofort dieses Gefühl hast, was du damals hattest als Kind oder so, und dich voll herangetragen hat. Und ja, Trauer, okay, Sean Connery und ihn. Es ist immer ein bisschen heftig, weil jetzt überall taucht das auf. Und er ist jetzt schon lange aus dem Geschäft gewesen, ne? Schon ein paar Jahre jetzt.
Ja, 2018, die eine hier, Terence Hill, diese neue Nobody-Geschichte, die er gemacht hat, was auch irgendwie Nobody ist. Das war seine letzte Synchroarbeit, also 2018.
Fünf Jahre.
Ja, ja.
Und ich habe keinen was sagen hören. So ab und zu nur, okay, der hat eine neue Stimme und das war's. Mhm. Ne? Und, und jetzt heulen sie alle auf einmal nach, wo er tot ist und wo es wieder zu spät ist. Das ist immer so traurig, das ist dann traurig und so. Da machen alle komische Huldigungen, zeigen alles nochmal. Wäre schön gewesen, wenn sie das gezeigt hätten, wenn er es noch gesehen hätte oder so. Irgendwie, ne? Klar, nicht so im Traummäßig, aber so wie so ein Ehren-Oscar. Ne? Den man auch noch kriegen soll, wenn man lebt und so, für sein Lebenswerk und es geil ist und nicht dann mit 90 gerade so hochkrabbeln kann und gar nicht mehr checkt, was los ist, weißt du, dann kriegst du diesen Ehren-Oscar und so, was ja auch manchmal der Fall war. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Und dann fühlt sich's ganz oft, was ich den aber keinem jetzt absprechen möchte, aber es fühlt sich dann ganz oft so nach, okay, jetzt müssen wir was dazu Danneberg machen, weil das gerade so aktuell ist und dann haben sich da auch welche ganz schnell da online geschlagen und dann drüber geredet, so kurz, ne, von wegen, das gibt jetzt gute Klickzahlen, weil das ist gerade gesehen und so. So fühlt sich das dann leider an und so. Und das ist dann immer schade, so irgendwie, ich weiß nicht. Egal. Aber ja, auf jeden Fall was verloren gegangen, was schon lange verloren war, eben seit 5 Jahren jetzt, wie du gesagt hast, seit 2018, das war ist jetzt nicht neuerdings. Gut.
Und da haben sie das bei Arnie ja so gemacht, dass der Typ, der ihn jetzt synchronisiert, ja relativ ähnlich wie Danneberg spricht, ne? Also relativ Danneberg so kopiert, so den Arnie-Style, ne? Also da ist halt auch immer die Frage, ist das cool, ne? Jetzt hatten wir Jürgen Kluckert, der auch Morgan Freeman synchronisiert hatte, der zweite Benjamin Blümchen war, der auch Edgar Ott so ein bisschen kopiert hatte, dass die beiden Benjamin Blümchens ja auch relativ ähnlich klangen.
Findest du das schlimm? Frage, ne?
Ich weiß es nicht. Ist die Frage, soll man einen Cut machen und sagen, nee, die Person ist nicht mehr da?
Ich will nicht, dass die Frage jetzt, wir sind ja kein Politmagazin und so, ne? Ich will jetzt deine Meinung wissen einfach. Was denkst du? Also, willst du einen ähnlichen haben, der sich gleich anhört, lieber fast, oder möchtest du was ganz Neues dann haben?
Also bei Schauspielern würde ich gleich was Neues haben wollen, damit man noch weiß, hey, der Typ ist weg und nicht irgendwie, ach, vielleicht denkst du sogar, es ist noch der gleiche, nur dass seine Stimme sich ein bisschen geändert hat. War ja bei hier dem, ich habe seinen Namen gerade vergessen, der Sean Connery auch synchronisiert hat, der auch immer bei der Rosa-Rote Panther dabei bei der Zeichentrickserie gesprochen hat, der auch Captain Kirk war, auch ein ganz großer Synchronsprecher, der hat manchmal so eine andere Stimmfarbe nachher gehabt, wenn er älter war, so ein bisschen, ist es ein bisschen höher gewesen. Und da, ne, also der hat seine Stimmfarbe ein bisschen
noch verändert. Das merkt man jetzt bei allen, aber dass die echt anders geworden sind, weil das ist beim Harrison Ford so, da denkst du, der hat keine Zähne mehr, das ist bei einem Andy Garcia so, jetzt gerade bei Expendables 4 gesehen im Kino und so, ne, der hat da eine relativ kleine Rolle, aber es hört sich halt an, dass für Garcia sich der Synchronsprecher noch mal tausendmal älter anhört.
Ja, guck mal, Harrison Ford Sprecher, das ist Wolfgang Pampel, der ist, glaube ich, sogar noch älter als Harrison Ford.
Ja, das ist schon fast, ja, das ist schon fast okay, ne, so, aber das Schlimme war ja, als sie das nachsynchronisiert haben, die Indiana Jones Filme.
Ja.
Und da halt schon diese alte Stimme hatte für diesen jungen Indiana Jones. Und das war dann halt irritierend und so.
Das war super irritierend. Ich meine, da war irgendwie 30 und dann hast du da einen 70-Jährigen, der den 30-Jährigen synchronisiert.
Ja, das war halt, das verstehe ich ja nicht so richtig. Nee. Weil man da auch viel noch retten kann und so. Überhaupt, ich weiß nicht, egal. Aber es waren ja, die meisten waren ja dann zwei Synchronfassungen oder so. Und es gibt ja auch, bei Jaws gibt es ja auch die, dann spricht ja die Eddie Murphy-Stimme auf einmal. Dings hier, wie heißt der nochmal? Alter, jetzt fällt mir den Namen nicht ein. Wer ist denn der Hauptdarsteller von Jaws?
Ja, Roy Scheider.
Roy Scheider spricht dann so Eddie Murphys Stimme und so, ne? Das ist ja so in der neuen Synchronfassung. Ja. Aber dann gab es auch trotzdem dann bei den ganzen coolen 3 Milliarden Jaws-Versionen, die es gibt, gab es dann auch beide Fassungen und so, ne?
Und das eine Frage noch abschließend zu beantworten: Bei Synchronsprechern würde ich wirklich einen Cut machen wollen von den Stimmen her. Bei so jemandem wie Benjamin Blümchen würde ich sagen, ein Kind wäre sehr verwundert, wenn auf einmal ein Benjamin Blümchen sich komplett anders anhört. So wie wenn Ottos Stimme sich verändert hat oder so, dachte ich auch mal, what the fuck, was ist da los? Warum klingt der jetzt so anders? Und das ist ja hauptsächlich für Kinder gemacht und da würde ich dann schon versuchen, das relativ gleich zu behalten.
Glaubst du nicht, dass aber gerade Kinder das am ehesten akzeptieren und schnell übersehen oder vielleicht sogar gar nicht merken oft?
I don't know.
Also, dass sie das sofort als Kind so sagen, so, okay, jetzt eine andere Stimme, hä? Und dann
also aber mir sofort sind die anderen Stimmen als Kind immer aufgefallen, wenn irgendwo sich die Stimme geändert hat. Mir ist auch damals bei Alf aufgefallen, dass hier Lynn, Andrea Elson, da die Tochter, dass die auf einmal eine andere Stimme hatte, weil die auch ganz anders war. So.
Aber man hat es immer schnell akzeptiert. Ja gut, das sind auch so ein bisschen Typen, aber ich glaube, durchschnittlich wäre das gar nicht so schlimm. Also wenn du dann Kind warst, ne? Also ich weiß ja nicht, wie viel du jetzt Kind zählst, so die Benjamin Blümchen hören so bis 8 oder so, vielleicht bis 10. Höchstens oder so. Aber das Beispiel jetzt lebst. Aber ich wäre da echt voll. Da gab es ja schon ein paar bei YouTube, die dann so Sylvester Stallone nachgemacht haben, als dann der Berg schon weg war. Das hörte sich schon cool an. Der hatte ja dann Rambo-Trailer synchronisiert und so weiter, ne? Dass sie ja dann nicht da ganz reinkommen. Und so, das fand ich schon nicht schlecht, weil ich hätte dann lieber die gleiche Stimme, weil jetzt hat es ja dann erst kurz auch wieder Jürgen Prochnow gemacht. Macht
das nicht mehr?
Nee, macht er nicht mehr.
Ach so.
Boah, ich hab vor, was damals. Der hat das ja gemacht, kurz, dabei bei Creed wieder. Danke.
Und bei Dings auch, glaube ich, hier bei Tulsa King, die Serie.
Da habe ich ja noch nicht gesehen.
Weiß ich nicht. Kann man.
Ja, und die mag ich halt überhaupt nicht, die Stimme, ne? Das war noch okay bei dem ersten Rocky und so.
Ja, ist
so
witzig, ne? Weil er war ja quasi der Erste, ne? Also genau durch den Rocky und trotzdem.
Schon witzig, ne? Und trotzdem, weil er auch so eine ganz Eile hat und die andere ist einfach viel besser. Das ist einfach so doof gesagt. Dann hat man verbindet man viel mehr. Und wir haben jetzt halt so lange mit denen zusammen gemacht, dass es dann halt, da kann ich mich nicht mehr. Ein Kind kann sich doch dran gewöhnen, kann das übersehen, aber wir haben jetzt scheiße viele Jahre eben die
Jahrzehnte.
Stimme gehört, ne? Deswegen, also bei mir lieber so gleich wie möglich irgendwie. Sonst versucht, so ähnlich zu machen oder jemanden castet, der so ähnlich ist und trotzdem seinen eigenen Charakter von mir ausbringt. Keine Ahnung, Alter. Egal, dann muss man wieder sagen, okay, UV ist in dem Fall natürlich dann besser, weil dann hast du so lange, bis der Darsteller selber tot ist.
Ist so.
Ja, ansonsten habe ich nur eine Sache gehört, jetzt so von mir aus. War David Fincher wurde interviewt in der Empire, diesem größten britischen Filmmagazin, am meistverkauftesten in England. Und gab ein Special zu seinen Filmen halt. Das Cover zierten so seine ganzen Filme, jetzt auch der neue. Und The Killer. Da freue ich mich schon drauf, Alter. Freue mich richtig drauf. Auch so sein Genre. Und da ging es dann um so iconic moments, ne? In seinen Filmen auch besonders. Und wie es dann David Fincher sagte, iconic ist ein übertriebenes Wort und so, memorable, ne, so erinnerungswert und so, das ist eher sein Wort, das findet er geiler zu nutzen und so. Und da waren die David Fincher Sevens, war da drin unter anderem, als der da die Todsünde Faulheit oder was das war, ne, als die Leiche da lag, dieses Skelett fast schon, mhm. ne, weißt du, mit den ganzen mhm. Duftbäumchen und so. Und war da drin, als Ben Affleck lachend vor dem Plakat steht, so grinsend auf einmal bei dieser bei der Pressekonferenz. Da war dann so Zodiac am See, dieser Kill und so, mhm. solche Sachen waren da drin. Und Alien 3. Hm. Ne, der Moment, wenn das Alien und Alan Ripley sich so nahe kommen und so, mhm. ne? Aus dem Profil, dieses mega geile Bild. Und da hat er auch das erste Mal was zu gesagt, so, weil er hat ja nie was zu Alien 3 gesagt, ne? Und mhm. er wollte auch nie was zu machen. Und da hat er das erste Mal was gesagt und hatte gesagt, nur dass diese Szene einfach ganz anders drehen wollte. Also was heißt ganz anders? Er wollte sie so drehen, aber er wollte sie so fast schon schwarz-weiß mäßig. So das Licht von hinten, so Kontrast, dass er fast nur die Silhouetten von den beiden sieht. Das hätte bestimmt richtig geil ausgesehen auch. Und noch so wäre das so stilisierter gewesen und noch so traumhafter irgendwie. Ne? Aber mhm. er sagte, trotzdem funktioniert die Idee, weil es einfach eine geile Idee, ein geiles Bild ist. Ne? Das hat er dazu gesagt. So, ne? Das Interview ist bestimmt geil. Ich muss mal gucken, ob man das online irgendwo lesen kann, komplett zu der Empire. Aber das Magazin ist gerade rausgekommen. Bin gespannt. Ey. Das wollte ich nochmal so sagen. Das hatte ich jetzt gerade so frisch. Weil ich dachte schon, wer weiß, was er noch dazu sagt. Aber
mehr weiß nicht. Apropos The Killer, hast du mitbekommen, dass der Trailer zu John Woos erstem US-Film seit 20 Jahren jetzt rausgekommen ist?
Ja, mitbekommen schon, aber noch nicht Silent gesehen. Night. Hast du ihn gesehen?
Ja. Nein? Doch. Ja, aber ich bin so zwiegespalten. Ich freue mich, weil das wirklich der erste Woo seit 20 Jahren ist. Und jetzt nochmal die Schleife zu deinem Gesagten. Ben Affleck, hier Paycheck, war der letzte Film, den habe ich auch im Kino damals noch gesehen. Deswegen will ich den auf jeden Fall im Kino sehen, der erste Woo seit 20 Jahren. Aber der kommt ja komplett ohne Dialog aus. Das ist ja ein Film, wo nicht gesprochen wird. Und ich frage mich, ob das echt für 90 Minuten funktioniert, dass da wirklich nur die Bilder sprechen und eben, also auch wie die das rüberbringen wollen, transportieren wollen, dass da halt nicht gesprochen wird. Also dass das dann halt auch glaubhaft für dich rüberkommt, warum da gerade nicht geredet wird.
Mhm. Okay.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja, witzig, weil gerade ein Film rausgekommen ist, Nobody Will Save You, heißt er, glaube ich, der direkt bei Disney Plus rausgekommen ist.
Da sind die Aliens da.
Mhm. Und da wird ja nicht gesprochen. 90 Minuten. Ach,
das
lang.
Wusste ich gar nicht.
Ja. Witzig, ne? Und da funktioniert das. Das einzige Problem ist da in dem Film, dass du manchmal denkst, jetzt müsste einer sprechen, aber nicht wegen des Realismus wegen, sondern wegen der Film, wegen was man an Film gewöhnt ist. So wie wenn ein Pferd über den Rasen trabbelt und es hört sich so an, als würde es über Beton gehen oder so. Mm-hmm. Weißt du, dass es immer da muss, die Kokosnuss immer da sein muss, weil es gewohnt ist. Und denkt man so, hier ist es eigentlich auch, müsste einer sprechen, also, ne? Aber in Wirklichkeit, nee, eigentlich nicht unbedingt. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen komisch manchmal an, aber der ist super, ey. Nobody will save you, irgendwie so. Muss mal gucken, ey. Fand ich sehr geil, wollte ich auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen, irgendwann mal gucken.
Cool. Immer gucken?
Immer gucken, wahrscheinlich. Vielleicht. Cool, Hakan. Heute, was haben wir dabei? Sag mal an. Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, ich habe zuerst vergessen, wie wir darauf gekommen sind, weil ich dachte, Raising Cain, Mein Bruder Cain von Brian De Palma und dann auch noch Last Man Standing, Walter Hill. Da ist so, was für einen Bezug gab es denn, dass wir die beiden gemeinsam, ach ja, stimmt, deine Geburtstagsgeschenke, das war's. Aber da muss ich erstmal echt überlegen, weil ich dachte, warum die beiden zusammen? Und dann, ach ja, okay.
Geburtstagsgeschenke von Hakan höchstpersönlich an mich.
Und ich habe nur DVD. Deswegen bin ich ein bisschen neidisch.
Ich leise sie auch nicht aus.
Musst du nicht, ich habe die DVD immerhin.
Vielleicht ja, nicht schlecht. Ja. Ich hatte den schon lange nicht mehr gesehen, muss ich echt sagen. Deswegen wollte ich auch unbedingt haben. Cool, weil was starten wir denn?
Wenn wir chronologisch vorgehen, müssten wir mit Cain starten, der von 1991 ist, korrekt?
Okay. Machen wir das.
True.
91, cool. 92, ne? Irgendwie so ganz komisch, ne? Ah, geil. Auf jeden Fall ist er früher, ne? 96 ist doch Last Man Standing, ne?
Korrektamente.
Ja, okay, dann ist es auf jeden Fall Differenz groß. Sie. Soll ich vorlesen, oder was?
Bitte.
Ich lese vor. Hallo. Ich habe es ja vorher noch gar nicht durchgelesen. Ich bin gespannt, wie immer.
Bene.
Es gibt hier eine Überschrift. In jedem steckt ein zweites Ich. Carter Nix ist ein angesehener Psychologe, liebender Ehemann und Vater. Doch seine übergroße Fürsorge für die kleine Tochter verstört seine Ehefrau Jenny immer mehr. Carter verbirgt nicht nur ein Geheimnis, sondern viele. Er ist von verschiedenen Persönlichkeiten besessen, auch die eines Killers. Brian De Palma schrieb mit Meisterwerken wie Carrie und Scarface Filmgeschichte. Hier lief wieder einen verstörenden Psychothriller, der Erinnerungen an Alfred Hitchcocks Klassiker Psycho weckt und diese toppt. Oh. John Lithgow, in Klammer Dexter steht hier, witzig. Wie krass ist das denn? Von dem ganzen Film, die er gemacht hat, oder Serie, kommt Dexter hier. Liefert als vielfach Schizophrener eine irrwitzige, geniale Performance. Wollen wir ganz mehr zu sagen, hier wurde ja was zu dem Film eigentlich schon gesagt. Können wir so stehen lassen. Punkte? lustig.
Aber gerade der Anfang wurde, ich kann es jetzt gerade nicht rezitieren, aber irgendwie besessen von ist ja auch voll der Bullshit, ne? Genau, besessen von den Alter.
Ja, ne? Irgendwie.
Also, er ist doch nicht von hier, wir sind doch hier beim Exorzisten und haben hier irgendeine besessenen Person vor uns. Also ist ja.
Ja, ich sag mal so, ist okay, das so zu sagen, aber es ist so ein bisschen irritierend, echt. So, das hört sich echt so ein Exorzist an. Ja. Und du hast das erste Mal gesehen? Ja?
Ich habe ihn auf jeden Fall das erste Mal gesehen.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, ich find's so witzig, weil nicht eine Sekunde zweifelst du daran, dass er wirklich schizophren ist und dass es eben nicht so ist, dass es noch einen Zwillingsbruder gibt. Nicht eine Sekunde kommt das irgendwie auf. Also das Thema.
Aber das ach so, ist doch, aber denkst du das? Wieso? Wegen des Titels hast du da gedacht, das könnte sein?
Nee, weil die Art und Weise, wie es auch gefilmt ist und alles, bin ich.
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Wie geil, aber ja, why not, könnte das sein. Ja, stimmt.
Ich habe da nie dran gedacht, dass es wirklich einen Zwilling gibt. Wobei du am Ende ja noch, sagen wir mal, einen Twist hast, auf den ich aber auch nicht gekommen bin. Und deswegen glaube ich, das ist das Geniale an dem Film, weil egal wie du glaubst, wie schlau du bist und dumm der Film ist, wirst du nicht drauf kommen, wie es genau ist, das Konstrukt. Also auf das genaue Konstrukt wirst du nicht kommen. Wenn du denkst, ah, okay, da ist das, dann denkst du das andere. Also ich glaube, das genaue Konstrukt kannst du nicht überblicken. Auch wenn du zuerst denkst, weil das hat mich dann doch überrascht. Also ich denke mal, an einer Stelle wirst du auf jeden Fall überrascht sein.
Okay. Also spannungsmäßig so krimi-typisch, was es ja hier ist, so Thriller, ne? So Krimi-Elementen, so dieses eben Alfred Hitchcock-mäßig und so. Und dann, wie die Jolly auch hinterher waren und sowas alles. Hatte ich also doch schon so, dass man so ein bisschen miträtselt oder was da los ist oder so. Das hatte ich dann schon bei der Laune gehalten, weil immer wieder überrascht wurde es dann doch so leicht.
Ja, ich war ein bisschen verwundert, weil
ich dachte, du warst verwirrt, weil das ist man nämlich eigentlich auch.
Zuerst dachte ich, dass seine Frau eine kleinere Rolle einnimmt, als sie dann doch eingenommen hat. Mhm. Und das fand ich dann erstmal ein bisschen erfrischend, weil ich das so auch nicht als Standardfilmkost so, also es ist ein bisschen anders als die Standardfilmkost ist, so wie sie Frau eingewoben haben natürlich. Mhm. Aber das ist halt vieles so mega konstruiert, wo ich so denke, so diese Liebesgeschichte, diese aufgewärmte Liebesgeschichte war dann so crazy gemacht. Auch wie das denn mit der Rückblende war, dass seine Frau gesehen hat dann noch, wie die sich umarmt haben. Deswegen
gruselig, ne?
Das war echt die gruseligste Szene eigentlich auch in des Films.
Oder? Das ist heftig, oder?
Und ich meine, wenn das so stattgefunden hat, dass sie dann ja auch deswegen so gestorben ist, dann müsste er doch auch so abgeturnt sein, dass er, egal was er für die in dem Moment empfunden hatte, ob es Fleischeslust oder wirkliche Liebe war, dass das ja total abgeflaut sein muss. Und er, also egal, wollen wir nicht da so weit in die Tiefe gehen. Das ist ja Steven Bauer, den wir auch schon bei Scarface von Brian De Palma kennengelernt haben. Also da habe ich ihn, glaube ich, auch seinerzeit erstmals gesehen. Und da so als einfach nur so Sunnyboy-Typ, ohne Ecken und Kanten. Das hat ja auch Brian De Palma so gewollt. Ich habe auf der Blu-ray sind tolle Interviews drauf. Ich habe das mit John Lithgow und Steven Bauer gesehen. Da erzählen die, also ich glaube, das findet irgendwie, ich glaube, das ist 5-6 Jahre her. Also es ist deutlich nach dem Film, aber auch schon ein bisschen her. John Lithgow erzählt viel, erinnert sich über die Dreharbeiten, über den Film, den er sehr, sehr mag. Und das Witzige ist, John Lithgow kommt privat genauso rüber, wie er denn in seinen Filmen ist. So ein bisschen auch, so dass du so merkst, so, ja, das ist ein belesener Typ, der ist so ein bisschen so larger than life-mäßig, wie er aber auch oft in seinen Rollen ist. Also, das ist total lustig, dass du auch merkst, dass er halt, sagen wir mal, den Intelligenzquotienten, also der Intelligenzquotient, sein Intelligenzquotient ist deutlich höher als der des durchschnittlichen Interviewpartners, den man da so sonst auf der Bank sitzen hat. Und bei Stephen Bauer ist es so ein bisschen so das Gegenteil, ne? Der wiederholt sich immer wieder. Der erzählt, okay. Hast du es auch gesehen?
Nee, hab ich nicht, aber. Okay.
Der erzählt auch die ganze Zeit so, ja, und der Palme hat immer voll die Vision und er hat das alles immer schon vorgefertigt und dann hat er die ganzen Skizzen und so und hat das mir immer alles erzählt. Und dann war noch Steve, sieh einfach nur gut aus. Ich wollte dann wissen, so, ah, was ist jetzt die Motivation? Steve, sieh einfach nur gut aus. Lächel, sieh gut aus und macht das einfach so.
Also, das ist ja auch so, der Schauspieler, da denkst du, wenn du ihn siehst, dann denkst du, okay, das ist eh ein Südamerikaner, Italiener, keine Ahnung was, weißt du, so ein Südländer-Typ. Heißt Steve Bauer und so, ne? Und hier ist halt voll, ja, der Schönling ebenso, schön breit und keine Ahnung was und so. Und ja, du sagst es, dann sieh einfach nur gut aus, weil das ist ja richtig soapig da.
Mhm.
Und man weiß halt diesen Szenen da nicht, wie es immer bei Brian De Palma ist. Und hier wird es nochmal so offensichtlich, was ist Traum, was ist echt, was ist verfälschte Erinnerung. Und das macht ihn ja auch besonders und so, dass man halt nie weiß, was los ist so richtig genau, ne? So alle Grenzen verschwimmen irgendwie, dieses Narrativ wird hier überhaupt nicht so erzählt, wie man es eigentlich kennt. Also irgendwie doch, wie du sagst, ne, man erwartet immer, auf der anderen Seite immer, bist du total hoffnungslos und so, ne, was ist hier los und so, ne. Und das ist halt das, was ich so an De Palma mag, was hier so extrem durchgeführt hat in dem Film, weil ich dachte so, Daniela, komm, wir gucken jetzt, was willst du gucken, ne, Last Man Standing oder Rising Kane? Dann sagt sie natürlich, bist du bescheuert, Bruce Willis, ich gucke Last Man Standing. Aber sie wusste noch nicht, dass wir den anderen auch gucken müssen. Beziehungsweise dann der Zufall kam, dass ich sage, ich musste jetzt gucken und du musst mit da mitgucken, weil ne, jetzt ist die Zeit, wo wir mal zusammen sind. Und dann hat sie mitgeguckt und sie sagte auch nur so, ich wusste jetzt nicht, dass Brian De Palma ist und so. Ne? So, was hat der für Drogen genommen, der Regisseur? Was ist da los? Ich verstehe ja quasi gar nichts. Und dann sage ich so, ja, aber trotzdem ist es doch irgendwie faszinierend oder so auf eine Art Weise, ne? Irgendwie so, dass du was fühlst und die Atmosphäre und diese Welt wahrnimmst und sagst, das ja. Also, dass sie irgendwas interessant dran findet und so ein bisschen so zum Nachdenken anregt, auch irgendwie sogar. Und dass man sagt, selbst dann eingestehen muss, wenn ich einen Rewatch machen würde, dass man dann noch viel mehr entdecken würde und dann nochmal besonders ist.
Auf jeden Fall. Ich finde, er ist viel verspielter und auch leichtfüßiger, als ich es erwartet hätte.
Mhm.
Die Thematik an sich ist ja auch super dunkel. Ich meine, es geht ja darum, dass Kinder entführt werden für Experimente und die Erziehungsberechtigten, meistens Frauen oder Babysitter, umgebracht werden. Also es geht ja kaum noch darker. Und du weißt auch erstmal nicht, oh, wo sind die Kinder, was ist mit den Kindern? Aber es ist relativ leichtfüßig und auch leicht inszeniert. Also es ist nicht so, dass du denkst, oh Gottes Willen, das ist jetzt alles total dunkel und heftig, sondern irgendwie ein bisschen locker.
Ja, was dunkel ist, ist der Humor hier. Weil der doch sehr, sehr, er ist schon lustig auch irgendwie. Und was mir jetzt so bei dem Rewatch halt aufgefallen ist, also es ist schon lange her und ich habe gemerkt, ich wusste echt nichts mehr. Also ich wusste vorher schon nicht mehr so, ich hatte auch Bilder in Erinnerung, so starke Szenen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber dass das hier wirklich so eine Dekonstruktion von diesem Suspense-Thriller ist, den er sonst hat, der hat hier echt schon so eine Art Scream gemacht. Weißt du, so nicht unbedingt dieses Meta-Ding, aber so dieses auch wie Dario Argento Tenebre, der witzigerweise so eine Szene am Ende geklaut hat, die hier auch stattfindet, wo er gesagt hat, Dario Argento hat ihn angelabert, weil beide Pino Donaggio den Komponisten kennen, ne? Und die gerade am Telefon waren, ich bin ja gerade bei Brian De Palma am Ding, sag ja, gib mal ungefähr gerade Telefon und alle, du hast meine Szene geklaut aus Tenebre vor 10 Jahren, 82, und hast sie da verwendet? Er sagt so, nein, habe ich nie gesehen. Aber meine Szene ist besser. So hat er es gesagt. Und eins muss ich zugeben, jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, weil die ist mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, ich hatte auch so, ja, der ist geklaut. Ich meine, Brian De Palma hat auch alles geklaut, sozusagen. Doof gesagt, ne? Also Szenen ohne Ende. Und hier in dem Film hat er alles aus seinem eigenen Film noch geklaut ohne Ende. Psycho, wie hier genannt wird, sogar überraschenderweise, auch eine Szene fast 1:1 gefühlt und so, ne? Und das Thema natürlich an sich und so, viele Sachen. Aber mit einem Dreh halt immer. Weißt du, es ist immer so ein Dreh dabei gewesen. Und hier am Ende auch hat es sogar mehr Bedeutung als bei Dario Argento. Diese Szene, die ich nicht spoilern will, leider. Also für beide Filme nicht. Ja, aber richtig gut ist, also richtig gut. Bei dem einen ist es mehr ein Jumpscare, bei dem anderen ist es ein Jumpscare gepaart mit einer weiteren Ebene, wenn man so will. Muss man aber nicht haben. Das ist das Geile in dem Film. Du kannst ja einfach so, bist du mittendrin, du bist so involviert, aber kannst auch intellektuell da so ein bisschen so mit reindenken und so, ne? Das ist das Geile, was ich hier finde. Und John Lithgow, was du gemacht hast, gesagt hast, ne? Ey, ganz ehrlich, wenn man drüber nachdenkt, ne? Was ist das für ein cooler Schauspieler auch? Oder? Alter, was hat der? Also hier hat er mega Spaß und so mit diesen verrückten Rollen und so. Mega Spaß, oder? Der ist so crazy und so und hat da einfach macht er nur Quatsch. Aber dann habe ich gedacht, hier der eine Film, wo wir letztens über Robin Williams gesprochen hatten.
Gab und wie er die Welt sieht, wo auch in Drag war und so. Hm?
Da habe ich jetzt noch mehr Bock drauf wieder. Hm. Weil als ich ihn gesehen habe, war ja auch Oscar nominiert für den. Mhm. Gab und so, ne? Dann hat er die geilen Bösewichte gespielt, mit so einem Spaß auch. Den Humor, den er hier halt bringt, hat er auch da halt in so einem Cliffhanger und so dieses Übertriebene gehabt zum Beispiel und so, ne? Dann hat er diese Serie gemacht, wo er dieses, man denkt so, okay, diese Figuren hier aus dem Hintermond gleich links und so und alles ist hier so ein bisschen so drin und so diese übertriebenen Spiele hat und so, ne? Aber der hat so richtig gebockt. So, und du sagst, diese Frauenrolle ist so groß, ne? Das macht Brian De Palma nicht immer, ne? Der hat immer starke Frauen, der hat immer diese Femme Fatales eigentlich. Und um die geht's immer. Und hier ist es auch dieses Thema, was in allen seinen Filmen so ein bisschen ist. Diese Sehnsüchte, die nicht befriedigt werden. Ne? Was hier auch ja zum Tragen kommt. Und das hat es auch zum Beispiel bei Dress to Kill. Mhm. Und direkt am Anfang und so. Ne? Das ist halt auch so, genau, also halt wirklich ganz viele Sachen, so kleine Spannungsszenen. Das ist auch so geil. Dann zeigt er uns die Szene. Da kommt so klassisch Giallo-mäßig. Schwarze Handschuhe, Messer. Das kleinste Messer, was ich hier gesehen habe. Aber okay, auch so ein bisschen witzig und so. Ne? Nur ein kleines ungefähr. Und nicht so ein Riesenstinken, weißt du? Und dann geht diese Spannung los. Und nächste Szene, Leiche im Kofferraum. Mhm. Dann nimmt er genau das, was diese Filme ausmacht, und zeigt sie nicht. Mhm. Wie ein hinter Tarantino in Reservoir Dogs. Oder währenddessen. Zeigt dir nicht den Banküberfall. Und dekonstruiert, dass die Bankfilme und so, die Bankfilme.
Heißt
Bankfilme. Was? Guckst du auch gerne Bankfilme? Ja, ich gucke gerne hinter Dresden und so, was alles
sitzt. Sichere Bank.
Und das ist ja das Besondere, dass sie hier wirklich diesen, das hat natürlich damals auch wieder wenig Leute verstanden. Ich meine, okay, ne? Das sind auch die Elemente in jedem Krimi, ne? Was auch schon Alfred Hitchcock Probleme hatte in seinem Psycho-Film, ne? Ich will den auch nicht aber am Ende erklärt, am Ende vom Psycho, kannst du dich noch erinnern? Ich erzähle das jetzt
ja,
nicht, ne?
Ja, da gibt es eine große Erklärungsszene in einem Monolog, ja. Mhm,
genau. So, und das ist ja hier auch, irgendwann brauchen immer diese Erklärheinis. Und hier ist ja mitten im Film, erklärt sie ja, die Psychologin kommt auf einmal aus dem Nirgends quasi und erzählt dann, muss erstmal alles erklären, so was mit John Lithgow los ist.
Aber in einem schönen Long-Take, wo dann auch diese ganze Zeit in Bewegung sind.
Hier ist halt dieser lange Take, genau. Das ist halt besonders inszeniert, immer was besonders macht dabei. Mhm. Das hat natürlich Hitchcock auch gemacht, auf eine Art und Weise, indem er diese gruselige Kamerafahrt auf Norman Bates startet.
Stimmt.
Und dann ja, mit dem Blick und so, dass er sowas Besonderes macht und so. Stimmt, und hat dann eine Art, hat er auch mitgespielt und so, ne? Stimmt. Aber das ist halt dieses typische Krimi-Ding. Weil wir haben eigentlich immer Talking Heads und Krimis nur und so und labern und so. Und hier wird immer alles so aufgeladen. Diese fucking, guck mal, die erste Szene, ne? Das ist ja die allererste Szene. Mhm. Dann haben wir eine Situation, die so viele spannende Elemente hat. Ne? Dann muss aufpassen, dass Kinder hinten nicht wach werden. Die Frau nicht zu sich kommt. Die Jogger hinten nicht kommen. Und so weiter und so. Also das alles auf einmal, aber dann passiert nichts. So ungefähr, ne? Dann wird's wieder, es ist zu entladen. Wir werden gehen jetzt zu den einzelnen Szenen. Oder das Ende, ne? Das ist doch geil gewesen. Ich erzähle das jetzt nicht, aber das Ende ist doch geil gewesen, ne?
Das richtige Ende oder meinst du den Showdown?
Ja, den Showdown. Ja, das Ende, richtige Ende ist auch geil, ne? Das ist halt
das richtige Ende fand ich geil. Den Showdown fand ich nicht so cool, weil dieses mit diesen, da wird was geschossen, das was abbricht, weil auch da. Hast du dann Erwartungen, die kommen und dann...
Ja, da hat er aber wieder extra unterlaufen. Das ist ja das Geile.
Ja.
Er macht 5 Ebenen auf, das passiert, der läuft, alle in Zeitlupe. Das ist nämlich genau wie Untouchables.
Ja.
Das Ende. Genau aber so hat, und macht er wieder
aber
nach.
Aber das hat tatsächlich bei mir zum halben Punkt Abzug geführt.
Weil ja? Das, ja? Okay, weil ich fand das richtig schön und gut, Alter. Okay.
Dass das da abgeschossen wurde, das Ding. So.
Ja, weil es richtig so dumm war. Das war so richtig, das wollte er ja. Das ist genau das passiert und so. Und das
ja, aber das war mir dann so, dass ich gedacht habe, nee.
Aber wundert mich, weil vorher warst du ja d'accord mit den ganzen Sachen, dass ja. unterlaufen wird. Und da dann nicht, witzig, egal.
Weil also ja, du hast natürlich recht, es ist natürlich gut, dass das unterlaufen wurde, weil ich habe dazu 99,9% mit gerechnet. Mhm. Und dann wurde es unterlaufen. Aber wie es unterlaufen wurde, war mir halt dann, ja, auch wenn es vielleicht...
konstruiert ist.
Mutwillig plump und konstruiert war, hat es mir da nicht geschmeckt.
Aber es ist ja gerade nicht plump sozusagen, weil das Plumpe wäre es gewesen, wäre es passiert. Das Vorbereitete eigentlich.
Da gebe ich dir recht, da hast du recht. Das wäre eigentlich das. Aber da hätte man gesagt, oh Gott, wie dramatisch.
Ja, das ist halt so, er baut das immer wieder auf, wenn einmal der Polizist kommt und sagt, dass er John Lithgows Vater früher da einen Fall hatte. Mhm. Und dann reden die anderen Polizisten hier mit, Dings war ja dabei hier, der von Payback erinnere ich jetzt immer als erstes. Der Blonde. Und wie heißt er denn?
Weiß ich nicht. Greg Henry?
War das, ich weiß, kann ich dir auch nicht sagen. Greg Henry, genau. Hm? Wenn die dann so, dann reden die so wie die Zuschauer. Weißt du, er erzählt so und dann sagen die Zuschauer so, nein, was erzählst du da? Das ist richtig gut. Also eigentlich erklärt er jedes Mal, ist es wirklich so ein bisschen Nightmare Scream und so, ist da auch schon drin, nur für den Thriller halt so ein bisschen, ne? Was witzigerweise Tenable für den Giallo auch schon gemacht hatte und damit auch für den Krimi so halb, aber ja, und deswegen, ey, der hat mir in vielen Szenen, der sieht so gut aus, die Atmosphäre macht Spaß, ich finde die Frau trotzdem toll auch. Und dann hier gespielt von Lolita Davidovic. Mhm. Witzig, dass Lolita auch heißt, ne? Weil die ja eine Lolita so ein bisschen, ja. Das ist auch toll. Und hast du das mit dem, du hattest ja den, welchen, wahrscheinlich den, die Kinofassung gesehen, ne?
Ja.
Okay, hast du das gehört von der anderen Fassung, diesen Director's Cut?
Ja, das ist ja aber im Endeffekt ja so ein inoffizieller, weil das ja so ein...
Ja, also nicht vom... ist kein Director's Cut, ne? Also.
Aber eigentlich hat er ja schon irgendwann gesagt, dass es wirklich so ein Director's Cut ist. Also hat er den ja auch als offiziellen Director's Cut bezeichnet.
Er hat nur abgesegnet.
Selber geschnitten hat, genau. Ja. Dass er halt das ja anfängt mit dieser Liebesgeschichte halt da. Dass dann die erste Szene, die Einstiegsszene dann ist, ne?
Genau, dass er nicht so springt, sondern am Anfang die Liebesszene ist und dann erst hinterher erfahren, dass John Lithgow da irgendwas komisch ist. Mhm. Aber er meinte halt, er kann den Zuschauern nicht die ganze Zeit diese Soap antun und dann auf einmal deswegen, und er dachte aber auch hinterher noch so, fand er das trotzdem nicht schlecht, weil er auch sagte, wieso soll ich dir so lange diesen coolen John Lithgow, diesen verrückten Typen da vorenthalten. Und ich finde das ganz geil auch, weil dieses Hin- und Hergespringen und dass man nichts versteht und so, gut, das wäre da auch anders gewesen, weil ja diese Rückblende da gewesen wäre, schon fast Perfection-mäßig oder so, weißt du, das dann erzählt wieder aus einer anderen Perspektive, auch modern und so, ne, aber was er dann nicht zugetraut hat oder das Studio auch nicht ganz, bockt, also ich hatte da wieder mega Spaß dran. Ich dachte, du hast überhaupt keinen Spaß dran, ganz ehrlich, dann, als ich das nochmal gesehen hatte, ja. Ich dachte so, dass du den gar nicht so richtig, verstehst, das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, ne, so.
Dass das nicht mein Cup of Tea ist, dass ich da keinen Spaß mit habe, so quasi.
Mhm. Ja, dass es dir zu wirr war, ist dann doch. Ne?
Ach, ich fand den gar nicht so wirr vom Aufbau her.
Weil auch alleine das Ende, ja, weil man nie weiß, wo man ist irgendwie vielleicht. Vielleicht hast du noch gar nicht richtig geguckt, kann ja auch sein, mein Spaß. Weil auch gerade das Ende ist so schön und dieser Park, wo die öfters sind, ne? Und das ist auch dann wieder so traumartig. Man weiß nicht, ist das real, was ist da los? Und ich kann es interpretieren. Das ist also, das hat was auf jeden Fall. Das hat
ja,
was.
Ab und zu war ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt im Endeffekt eine Rückblende ist. Mhm. Oder ob das jetzt gerade passiert. Also das hatte ich tatsächlich auch zweimal, dass ich so nicht wusste, ob wir jetzt in einer anderen Zeitebene sind.
Ja, aber es wird ja oft gecuttet dann. Wenn sie denkt so, okay, wurde ich erwischt? Ist das passiert und so? Mhm. Und dann doch nicht. Und wir wissen jetzt nicht, war das jetzt so oder war es nicht so? War es ein Traum? Ist es passiert, wir haben nur einen Zeitsprung und so? Ne? Mhm. Das klärt sie manchmal auf, manchmal auch nicht wirklich. Also, ja.
Hast du die Babysitterin erkannt, die da auf dem Klo ermordet wird quasi? Ja.
Also ich dachte so, ich kenne irgendwoher und Daniela wusste sofort Melrose Place und so. Ne?
Oder was, nee, Beverly Hills war die 210.
Genau. Ja, es ist ja beides dasselbe.
Ja, und das war aber auch zu der Zeit, wo das so noch mittendrin war. Also es war irgendwie dritte Staffel oder so vom Beverly Hills 210, so wirklich mittendrin.
Ja, sonst? Ja, sonst irgendwas dazu, nee, ne?
Ja, ich fand das... mir war klar, dass irgendwas passiert mit der Ärztin, weil sie so eine komische Perücke auf hatte, was sie ja sogar geplantet haben, dass sie da so eine Perücke trägt, wo ich zuerst dachte so, okay, warum machen die das jetzt, damit er sie nicht erkennt, wenn sie kommt, oder was wollen sie damit bezwecken? Und dann, ach so, das wird kommen, und dann kam es ja auch tatsächlich.
Aber das ist auch so richtig dumm, oder? Das ist doch richtig dumm. Überleg doch mal, wie heftig das eigentlich ist. Oder? Weil das wird ja auch oft in den Krimis natürlich gemacht, alles immer so, ne? Wie du hast da die Pistole irgendwo liegen, die muss jemand benutzt werden und so, weil die im Regal gesehen wurde.
Ja,
und
hier genau.
Ist es eine Perücke, Alter. Ja, wie gut das ist. Das ist richtig gut. Das ist echt mega, Alter.
Und das ist auch diese Szene in dem Raum da mit den beiden, das ist John Lithgows Lieblingsszene aus dem Film. Hat er mal erzählt in dem Interview, wie geil er die fand.
Mit ihr dieses das Gespräch dann nochmal, dann, ja. Okay,
dass die auch viel hier, De Palma und er waren im selben Hotel und die haben dann halt auch sich oft zusammengesetzt und die Charaktere noch weiterentwickelt, dann noch ein bisschen rumgesponnen und so weiter.
Okay, weil da ist ja auch, ja, da kommen ja alle Figuren, das ist ja schon James McAvoy, hat sich bestimmt auch daran orientiert vielleicht.
Keine ich denke schon, ja.
Hast du Mr. Brooks hatten wir ja auch? Wir hatten ja alle Filme dazu, die so in der Art waren,
stimmt,
so im Style waren, ne, irgendwie.
Stimmt.
Das hat man auch nicht so gedacht nochmal, dass das ja so viel da in sich trägt, eigentlich schon da war. Ist auch wieder lustig eigentlich.
Vor allem, er ist ja so ein bisschen so ein Stiefkind von De Palma, ne? Also Raising Kane ist ja, kriegt ja jetzt nicht so viel Liebe wie andere seiner Werke. Der ist so ein bisschen trotzdem gibt es ja einige, die ihn als Kultfilm verehren. Aber das ist eher so eine Nische. Also, dass da wirklich so eine Fangemeinde um den Film ist. Da sind es ja eher seine anderen Filme.
Ja, der ist echt so ein Spalter mehr, ne? Meinst du so, ne? Das ist so ein richtiger. Ja, aber echt, ich meine, ja, da muss man, wie gesagt, jetzt auch diese andere Reihenfolge, die ist dann wirklich so Dress to Kill mäßig. Gut, da ist es halt so am Anfang direkt, die träumt und die erste Szene ist nackt zu sehen. Es geschieht ein Mord quasi. Sie erinnert auch an die Psycho und so. Und da ist man natürlich dann vielleicht eher noch involviert und so, ne? Aber weil er sagt so von wegen langweilen und wenn es erst soapmäßig ist und so, ne? Das gleiche Thema eigentlich quasi drin ist und so, ne? Also so viel drin, ich hätte das mal aufschauen sollen, da waren so viele Szenen, weil da war auch dieses mit den Schuhen. Da steht jemand oder nicht. Was auch so witzig und so billig sozusagen ist, das war auch ein Dress to Kill. In der Endszene quasi.
Ewig lange her, deswegen.
Ja, das ist.
Ich weiß leider den Twist, den habe ich im Kopf, aber ich weiß auch, dass hier Nancy Ellen da auch schön in Unterwäsche ist und so, da kann ich mich noch dran erinnern, aber ansonsten ist da nicht mehr viel hängen geblieben. Muss ich auch mal wieder sehen.
Wenn es in Unterwäsche zu sehen war, dann hing bestimmt nichts bei dir.
Sehr gut. Ja, also nachdem du ihn jetzt ja auch wieder in so Psycho-Rollen gesehen hast, musst du mal schauen,
Dexter, wenn
du die Zeit nicht findest, zumindest die vierte Staffel die von Dexter nochmal reinzuziehen. Weil im Endeffekt kann man das auch lose betrachten.
Ja, ich habe jetzt ja Angel fast durch, ne, die Serie. Und da ist ja die Darla noch viel länger, ne, noch mehr dabei. Und das ist ja die Frau von Dexter. Das ist
bei Buffy
und
so, denn, ne? Und, ja, Julie Benz, ja, stimmt.
Und die ist ja da, richtig. Das nochmal. Und die kommt ja bei Angel richtig gut rüber, weil die war mir zu flach und nervig im, bei Buffy. Und jetzt hier ist ganz cool eigentlich. Obwohl das schon heftig bei Angel wird. Das hatte ich alles verdrängt mit dem Sohn, dass er einen Sohn kriegt und so, ne? Alter, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und, ja.
Ach, muss ich auch mal wiedersehen. Ich habe die auch, glaube ich, habe die allerletzte Staffel Angel nie gesehen, sondern dann irgendwann war ich draußen. Das mit dem Sohn habe ich noch mitbekommen, aber dann war auch irgendwie.
Das ist die vorletzte jetzt, wo das mit dem Sohn da ist, richtig. Ja, mal gucken, egal. Ja, cool, also nichts mehr zu. Aber jetzt haben wir echt viele Brian De Palma in kurzer Zeit auch so mitgenommen, ne?
Hatte da noch eine Idee, aber mal gucken, ob das Sinn macht, weil wir jetzt wirklich so viel Brian De Palma gerade hatten.
Ey, ich könnte immer, also wie gesagt, das ist so, sowas macht mir Spaß, wieder so ein Film, wo du nicht weißt, wo geht's richtig hin, was ist da los und so, weil die Art des Erzählens. Auf der einen Seite macht er das so einfach wie möglich, auf der anderen Seite, ja. Egal, also sag an, was ist los?
Ich habe ja gesagt, halber Punkt Abzug. Ich bin noch bei 6,5 Punkten Sterne, wie auch immer, für Raising Kane.
War das ja echt wenig, ey, von dem, was du erzählt hast. Krass, okay. Jetzt hätte ich echt gedacht, du bist für dein Classic 7, vielleicht sogar 7,5. Okay, krass, Alter, egal. Ich bin bei 8,5.
Oh, das ist hoch.
Ja, das hat, ja. Hat John Lithgow als Dings auch gesagt. Cool, ja. Empfehle ich auf jeden Fall. Qualität war auch super.
Ja.
Alles. Und da ist auch ein Audiokommentar drauf. Den werde ich mir aber auch noch reinziehen. Von Filmwissenschaftler, obwohl ich das immer schlimm finde von Filmwissenschaftlern, als wenn das so der Regisseur selber macht oder so. Dr. Werner Kamp, noch nie gehört. Mhm. Und Christian Bartsch. Kommt dann bekannt vor, ne?
Den habe ich tatsächlich mal gehört. Aber
ich glaube, Bartsch ist einfach so ein Name, den kennt man, ne?
Vielleicht ist auch das.
Ich glaube, noch ein anderer, ne? Weil Christian Bartsch hört sich an wie ein Komiker oder so. Irgend so ein Witz-Heini. Na egal.
Bart.
Cool. Nächster Film, oder
der
was?
Der Gewinner des Quatschi Awards. Schlechtester Komiker.
Ach, Mario Bartsch. Oh mein Gott. Ja, vielleicht das. Ist aber den haben wir noch drin. Ich habe alle anderen, könnte ich nicht mehr sagen, wer gewonnen hat. Aber das weiß ich noch.
Und der Winner ist Mario Bart.
Schnurrbart.
Das bin ich.
That's you.
Wenn es heute mal mit dem Video funktioniert. Mal gucken.
Ich wollte gerade sagen, heute mit Bild und Ton und alles in guter Qualität. Hoffen wir es.
Hoffen wir es.
Ihr werdet es ja sehen, hören und fühlen.
Da habe ich doch gedacht, du hast ja letztens richtigerweise gesagt, dass ja in letzter Zeit immer irgendwas schiefgegangen ist. Mhm. Und das ist so witzig, weil man ja immer sagt, ja, technische Schwierigkeiten, aber das ist ja fast immer menschliches Versagen. Warum man sagt, man hat technische Schwierigkeiten, obwohl es ja meistens doch menschliches Versagen ist und gar nicht die Technik spinnt, sondern der Mensch da irgendwie meistens seine Finger im Spiel hat. Ne?
Also wir hatten auch wirklich technisches Versagen, gerade die ersten Male. Da war es wirklich nur technisches Versagen.
Stimmt, wo das denn nicht aufgenommen hat, einmal oder zweimal das Video, einmal bei dir, einmal bei mir. Aber
unterbrochen
mit dem Mikro,
wurde auch mal so von Dings und so, ne?
Stimmt. Bei dem Video, als mein Ton so schlecht war, war das ja, weil ich die Kamera erst hinterher angestöpselt hat und er dann nochmal die Kamera angesteuert hat und ich dann tatsächlich hätte mal lieber nochmal testen müssen.
Ja, und der Rest ist halt, Mensch hat mit Technikprobleme, also technisches Versagen. Aber nicht die Techniker versagt, der Mensch hat an der Technik versagt halt, ne? Oder ist an der Technik versagt. Ja.
Technisches Versagen. Eigentlich immer alles nur Wortklauberei.
Mhm. Aber haben wir immer technisches Versagen gesagt? Nein, haben wir ja nie benutzt.
Ich habe nur in meinem Kopf immer gedacht, so, ah, schon wieder so ein technisches Problem. Ach so, okay. Ja, aber es sind doch keine richtigen technischen Probleme, wenn wir selber da irgendwie noch involviert sind. Allora, weiter geht's. Last Man Standing.
Okay, ich nehme mal meine auch. Wenn man sehen, ob es gleich drauf steht, bestimmt.
Na, vielleicht nicht, weil es ist ja ein anderes Medium sogar.
Ach, das stand jetzt nicht drauf. Oder hast du es dir noch nicht vorgelesen?
What?
Ja, okay.
Ich fange jetzt an. Ja. Niemals war er so eiskalt und unerbittlich wie in diesem temporeichen Action-Thriller von Regisseur Walter Hill, nur 48 Stunden.
Gelogen.
Bruce Willis, Pulp Fiction, Stirb langsam Trilogie, The Sixth Sense, Trilogie, mittlerweile ist eine Quadrilogie, egal. Willis spielt den geheimnisvollen Außenseiter John Smith, der in einem Bandenkrieg zwischen die Fronten gerät und es mit beiden rivalisierenden Gangster-Clans gleichzeitig aufnimmt. Ständig wechselt er die Seiten und bietet seine Dienste demjenigen an, der am meisten zahlt. Ein gefährliches Spiel. Als sie die Leichen stapeln, legt er das Gesetz nach seinem eigenen Geschmack aus. Wenn schon alle draufgehen, dann will er jedenfalls als Letzter übrig bleiben. Christopher Walken, Bruce Dern und Carina Lombard spielen weitere Hauptrollen in diesem ohrenbetäubenden, bleihaltigen Action-Kino-Juwel.
Okay, hier steht was ganz anderes, aber sozusagen, aber es ist im Endeffekt dasselbe. Cool. Aber hier sagen die gar nichts zu Bruce Willis, wo er mitgespielt hat. Nur der Regisseur. Oder andere sagen, es ist bekannt, dass er nur 48 Stunden gemacht hat, Walter Hill. Witzig. Ja. Und da setzt man halt voraus, dass man Bruce Willis kennt. Und das ist ja nicht gerade
falsch.
Ja. So gut, Mann. Aber ja, genau. Also, du hast den mir auch geschenkt, weil ich den vor super langer Zeit gesehen habe. Und damals auch nicht so toll fand, ne? Hatte ich so die Erinnerung, das Gefühl. Und ich hatte jetzt wieder Bock gekriegt. Beziehungsweise der war auf der Liste einfach und dann hast du den geschickt und so und mega Bock auch drauf, den zu gucken wieder. Sehr Bruce Willis Film, Remake, coole Leute, richtig coole Leute da am Start, ne? Hast du ja gerade. Hast du Michael Imperioli war auch dabei, jetzt gerade im Text auch?
Nee, stand nicht im Text, aber ja, er war dabei.
Aber der war wahrscheinlich da noch nicht Soprano-mäßig so bekannt. Nein. Oder gerade ganz knapp oder so, als die DVD rauskam, ne? Weil das war ja 99, fing das an oder so.
96 ist, glaube ich, der Film, deswegen, das war ja auch noch vor ja, Sopranos. Aber
die DVD, die ist so, ja nicht 96 rausgekommen, ne?
Also die ist 97, ja, 98 wahrscheinlich rausgekommen, so, also auch vor.
Okay, das ist aber sehr frisch, Alter. Okay. Glaubst du? Die ersten DVDs war das. Ja, okay.
Ja, ich glaube schon.
So richtig. Also es ging so 97, 98 los. Ja, ist scheiß drauf. Auf jeden Fall gucke ich den und finde den mega stylisch, diesem Setting, diesem Western Noir der Prohibitionszeit. Was ist das? Die 10er, 20er Jahre da, 20er Jahre. Alle sehen cool aus. Bruce Willis natürlich sowieso der coolste von coolen. Christopher Walken, mega, ne? Imperial auch mega. Die ganze Mafiosi, alles so italienische Mafia-Style und so, ne? Alles schick angezogen da, was eh immer so passt. Und alles, was wir jetzt hinterher ja in den ganzen Serien auch hatten: Boardwalk Empire und wie heißt die andere nochmal?
Boardwalk Empire? Welche andere meinst du jetzt?
Da gibt es noch so eine Serie, so ein Oldschool. Wie heißt die nochmal?
Oldschool Mafia?
Ja, ne?
Mafia, Oldschool.
Mafia ist immer überall. Sag da von der Oldschool-Serie. Mit Steve Buscemi.
Das war Boardwalk Empire.
Ja,
da,
ne?
Das war Boardwalk Empire.
Ja, welches sind die mit
Steve Buscemi, Boardwalk Empire.
Nein. Mit,
Prohibition, Boardwalk Empire.
Mit Cillian Murphy.
Das,
ne? Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, Peaky Blinders.
Ja, Peaky Blinders. Ja, da auch. Stimmt. Da ist doch Adrian Brody als italienischer Mafia. Oder war das auch bei Boardwalk Empire? Nee, ich glaube, das ist bei Peaky Blinders.
Das war, glaube ich, Peaky Blinders.
Da macht er diesen Italiener so heftig und so. Egal. Das hatte ich nur, ich habe die Szenen nur gesehen mal auf YouTube. Ne? Ich habe ja keine der beiden Serien gesehen. Dazu. Egal, das ist halt cool. Und der Film sieht richtig geil aus, ne? Also diese Ausstattung ist geil, das Licht ist richtig geil. Der fühlt sich auch richtig an, wie so, das sieht richtig gut aus. Und bockt sich so richtig. Und dann und die Action-Szenen, die kommen, wenn die da rumballern, ne, so Joe Wu-mäßig. Alter, wie die da wegfliegen und so, ne? Das ist so übertrieben. Ist schon fast witzig gemeint, aber ist jetzt, fühlt sich nicht witzig an oder so. Und es ist einfach cool auch wieder. Das ist auch geil. Hat mir auch gefallen, ne? Dass die da also nochmal ein Salto machen beim Rückfliegen, so beim Boden, sich drehen und dann nochmal zurückgezogen werden. So ist cool. Besonders, weil das ja, das wirkt wieder so gut hier, weil es ja wieder so ein amerikanischer Film ist, der in bodenständigen 20er Jahren ist. Und da wird halt einer so weggeballert. Mhm. Ne, wenn du jetzt einen chinesischen Film da hast und so, weißt du, da wäre schon wieder was anders. Dann müsste ich das gar nicht so heftig anfühlen, so besonders, sage ich mal, oder so. Das kam richtig gut, ne? Was mir jetzt nicht so gefallen hat, ist hier erstmal Bruce Willis an sich, komischerweise. Und das ist natürlich dann schon mal der Tod für den Film, weil er hier einfach nur cool ist. Also er ist wirklich nur mega cool und das langweilt mich halt total, Alter. Das hat mich richtig gelangweilt. Und was da passiert, hat mich auch gelangweilt, weil da passiert nicht wirklich irgendwie was, richtig? Irgendwie fühlt es sich an, als würde es so, als wäre es so durcheinander. Als würde man nicht verstehen, worum es geht und so. Dabei passiert da gar nicht so viel, weißt du? Es fühlt sich so ein bisschen so an, hä? Machen die jetzt unnötig kompliziert und so, ne? Aber nee, ist nicht so. Dann, was wir am Anfang schon hören, was natürlich hier als Gegenteil von Clint Eastwood zum Beispiel ist, der da einfach nichts sagt die ganze Zeit. Er sagt ja auch wenig, aber viel aus dem Off halt. Und erst finde ich das ja cool, weil ich auch diese Noir-Filme liebe, die so gemacht sind. Aber hier sagt er halt nichts Neues so. Er sagt nichts zu seinen Gefühlen. Er sagt nur Sachen, die wir schon wissen und sehen. Und da muss ich natürlich an so denken an Sin City, wo das auch war, mit Bruce Willis und Noir und alles zusammen. Aber da sagt er immer, endet er immer so, ich nehme ihn seine Waffen weg.
Beide.
Alle beide. Und dann passiert es erst und ballert. Weißt du, so dass es so diese Überraschung, dass es irgendwie witzig ist, so schwarzhumorig auch ist. Und irgendwas da drin steckt, so eine weitere Ebene. Hier ist es so ganz trocken, als wärst du ein Fußballkommentator, aber aus Deutschland ein Fußballkommentator. Ne? Alle anderen sind ja gut. Also aus Deutschland haben so. So ist total sinnfrei. Da wäre mir das, glaube ich, lieber gewesen ohne. Oder man hätte dem wirklich dann eben eine Emotionalität mehr gegeben oder so, eine richtige. Weil das ist ja, was Bruce Willis immer ausmacht. Der ist immer cool, immer. Vom Typ her schon, aber wenn er so eine Verletzlichkeit hat wie in Stirb langsam, in Sixth Sense, in 12 Monkeys, wenn irgendwas da ist, ne, in diesen ganzen Unbreakable, Film. Unbreakable,
also in allem, ja, was so richtig.
Ne, er ist trotzdem immer ein cooler Typ, aber mit dieser bisschen Verletzlichkeit macht ihn so besonders, dieser Kontrast und so, weil er trotzdem dieses Coole trägt und diese kleine, oder Sin City eben, was wir jetzt gesagt haben auch und so, ne. Und hier ist er stoisch langweilig.
Sogar und, wenn er total zusammengeschlagen, halb tot aussieht, wirkt es noch so, als wäre er noch Superheld. Also noch,
ja, oder? Also siehst du das genauso?
Ja, ich finde es total witzig, weil ich kann das alles unterschreiben.
Oh, ich dachte schon, gut.
Vom Aussehen.
Heute Ende. Moment mal, heute ist hier Anti-Hacker-Tag oder Anti-Denk-von-dir-Tag. Ich dachte, ja, Rosie Kane, willst du hassen und mir dann überaus loben hier Dings? Last Man Standing, Alter.
Also am Anfang war ich total gehuckt und hab gedacht, oh, ich glaube, der ist sogar noch geiler, als ich ihn in Erinnerung hatte, weil ich habe den auch schon lange nicht gesehen. Ich habe den eine Zeit lang, also ich habe den jetzt wahrscheinlich das vierte oder fünfte Mal gesehen. Ich habe den häufiger schon gesehen gehabt, aber es ist schon wieder super lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und hab gedacht, Mensch, hier, Christopher Walken, Bruce Willis hat wieder Bock. Das muss richtig, richtig lange her sein, weil ich habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Dr. Kelso, Bob Kelso mitspielt von Scrubs.
Ja, da hat sich Daniela auch gefreut.
Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da habe ich gedacht, okay, dann muss es ja vor Scrubs gewesen sein, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und das Scrubs war ja irgendwie Anfang der 2000er irgendwie. Da war ich in der Ausbildung, als ich Scrubs gesehen habe. Irgendwie, ja, 2002 oder 2003 oder so muss das gewesen sein. Ja. Und seitdem habe ich ihn wohl auch nicht mehr gesehen. Sonst hätte ich gesagt, oh, Dr. Kelso. Ja. Ich fand auch die Wahl, dass man David Patrick Kelly, der ja Sully in Phantomkommando war, dass man den hier zum Obergangster-Boss gemacht hat, fand ich irgendwie auch eine strange Wahl.
Ja, ne? War mir auch nicht so gefallen, muss ich sagen.
Also da hätte ich auch gedacht, warum hat man jetzt Christopher Walken zu Hickey gemacht und ihn dann nicht zum Oberbösewicht? Weil das ja auch so, wie der Showdown ja abläuft, er ja im Endeffekt ja auch der Hauptbösewicht sozusagen ist, obwohl er ja die rechte Hand des Chefs ist.
Ein Showdown, der mir auch überhaupt nicht gefallen hat. Also
nee, der ist auch im Trailer anders tatsächlich auch.
Im Trailer ist der Showdown und da ist er besser. Also jetzt zwei Sachen. Erstmal also das Showdown im Trailer. Und
dann die haben ein bisschen davon gezeigt, das war aber anders als da, wo ich dann auch gedacht habe, okay, deswegen habe ich mir den Trailer nochmal hinterher angeguckt. Ich gedacht, habe ich das falsch in Erinnerung gehabt vom Trailer her? Aber da ist tatsächlich ein bisschen anders, was da gezeigt wird.
Okay, krass, Alter.
Und ja, der Showdown war auch nicht so cool. Lustigerweise, William Sanderson spielt gefühlt immer dieselbe Rolle. Der hat in Blade Runner dieselbe Rolle gespielt. Der hat in Deadwood eine ähnliche Rolle gespielt. Und hier spielt er sie wieder.
Deadwood, ja.
Auch irgendwie lustig. Leslie Mann sieht man hier als Nutte, die ganze Zeit den Mund nicht halten kann, auch während Bruce Willis sein Bestes tut, um sie davon abzubringen, weiterzusprechen. Ist eine Sexszene. Patrick Kilpatrick, das fand ich ziemlich cool, weil den finde ich immer ganz witzig. Sandman aus dem verdammten hier Knastfilm mit Stählerner Faust. Wie er halt als erstes weggepustet wird da in so einem Duell, das fand ich cool. Ich war tatsächlich dann auch in der Mitte öfter mal gelangweilt und hab gedacht so, okay, irgendwie verliert er jetzt gerade die Puste. Das war so ein Sprint, wo ich dachte, oh geil, und auf einmal verliert er die Puste, kann nicht mehr.
Ja.
Dann nimmt er wie ein bisschen Fahrt auf, aber dann fliegt er hin und bricht sich den Knöchel und denkt so, oh ja, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ja. Aber trotzdem gut für mich.
Jetzt war es genau andersrum wie bei einem anderen Film.
Ja,
aber sehe ich schon. Ja, das Problem ist ja auch, die Action-Szenen sind nicht gut choreografiert und so. Also die sind in Anführungsstrichen gar nicht choreografiert. Er sieht zwar immer cool aus, wenn er schießt und ballert.
Ja, ist wild, ne? Das ist ganz wild, alles einfach nur.
Ja, aber er schießt einfach nur alle ab und fertig. Wenn die fliegen, ist halt oft cool. Aber es ist die einzige Szene ist, glaube ich, diese, wo da im Saloon ist. So in der Mitte ist das, glaube ich, auch. Wenn er da wirklich alle abballert und dann fliegen die da hinter der Bar und nochmal gegen bam, bam, bam und so. Die ist schon ein bisschen besser. Aber eigentlich ist es immer nur, er steht, wir sehen, wie er zielt, er schießt 3000 Mal und alles ist gut, ne? Dann kam ich irgendwo auf ein Zitat, das war auf Englisch. Das fand ich witzig, so auch behalten, dass Bruce Willis keine Knappheit an Kugeln hat, aber an Leuten, die er schießen kann. Die werden eher knapp als die Kugeln und so, ne? Das ist natürlich witzig. Das ist mir egal wegen Realismus und so, ne? Oder 3000 Magazine dabei hat oder keine Ahnung, das ist alles egal, ne? Aber das war einfach nur witzig allgemein, so. Das war auch ein sympathischer Witz. Ja, aber die Motivation von der Figur, also da sieht man wieder, wie komisch das eigentlich ist, weil Clint Eastwood ja eigentlich auch nur cool ist und cool sein soll und überhaupt nichts sagt quasi. Und da das Finale auch tausendmal besser ist und so weiter, ne? Und so.
Ja, ja, ja.
Und Yojimbo habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen?
Nee, auch nicht.
Ja,
ich kenne nur die Sieben Samurai, von den klassischen Kurosawan.
Ich habe ja kein Kurosawa gesehen. Ne? Ich hab wirklich so viele Videos gesehen, Analyse zu seinen Filmen und Sachen und Interviews mit ihm und so. Ne? Das ist so ein Motherfucker. Ne? Egal, du hast mir auch mal ein Video geschickt, oder? Wo sich alle bedankt haben bei ihm. Ne? Martin Scorsese und die ganze New Hollywood-Schiene, die wir kennen. Sowas alles immer. Weil wenn ich anfange, höre ich wahrscheinlich nicht mehr auf. Also keine Ahnung. Aber dieser Film hier, der ja zum Ursprung geht, zu Red Harvest, ne? Zu diesem
Buch.
Hardboiled Groschenroman schon fast, ne? Weil das jetzt ja auch wieder darauf zurückgeht, um das zu machen, was ja nicht heißt, dass es gut ist, das Ding, ne? Das Buch jetzt, ne? Es ist ja immer so dieses im Gehirn so, oh, das Buch, das muss perfekt sein und so, ne? Aber das heißt es ja nicht, ne? Weil jetzt der Samurai-Film da gemacht wurde und dann eben der Western da gemacht wurde und jetzt war das nah dran und ist eben so ein Hardboiled-Noir-Gemisch so leicht, ne? Und ist eben nichts von beidem so richtig. Ich war echt richtig gelangweilt die ganze Zeit im Film, ne? Das tut mir richtig leid, ey. Daniela auch. Das war auch schon mal. Ich sag, das ist immer so, oh, Daniela hat es auch gesagt. Dann stimmt's. Ich habe noch mal eine mehr. Aber das ist dann so nochmal, ne? Der Beweis, ne?
Und da streicht, also, dass ihr zwei Menschen die gleiche Meinung.
Ja, das war, das fand ich auch so schade und so. Und ich habe dann sogar hinterher nochmal mir ein paar Szenen angeguckt. Also ich habe den nochmal angefangen quasi und bin dann mal so gesprungen worden, zweites Mal. Auch nochmal auf Englisch und so, ne? Da haben wir auf Deutsch geguckt natürlich mit Daniela. Aber irgendwie, da hat es noch mehr genervt. Wenn Bruce Willis so, ja.
Mit seiner Nuschelstimme.
Ja, weil dann flüstert er so. Weil er hat ja eh so ein kleines Piepsen in seiner Stimme, ne? Er hat ja schon eine coole Stimme irgendwie, aber so ein Piepsen so drin, so ein Hochton und so, ne? Im Gegensatz zu der Synchronstimme zum Beispiel. Aber, ja,
Manfred Lehmann ist die perfekte Bruce Willis-Stimme im Endeffekt.
Der ist richtig gut. Und hier ist es noch, da geht mir das noch mehr auf den Keks. Also dieses Off, das passt alles, ich weiß nicht. Fühlt es sich echt total so, dabei sieht er so geil aus, ne? Wenn er mehr Inhalt wäre. Und geil aussehen dann noch, von mir aus noch mehr geile Action-Szenen, die cooler choreografiert sind oder wo so ein bisschen mehr hinter ist. Weil das ist es nämlich. Nicht nur, dass es so ballert rum, es ist auch keine Spannung in den Szenen in sich. Weil es ist hier so schlimm als bei Star Wars wieder. Er steht da. Er schießt auf alle. Alle haben immer so die Kanonen gar nicht bereit gefühlt, weißt du? Also, oh, ein Böser ist da, wie gehen wir und so. Das sind alles Mafiosi und so, Alter. Die müssen die Waffe eigentlich die ganze Zeit schon in der Hand haben, so ungefähr gefühlt, auch wenn es jetzt so Western-like ist. Sind immer alle zu langsam, immer zu spät, schießen alle, treffen ihn nie im Leben, auch wenn es 3 Millionen sind und so, nicht mal ein Kratzer, Alter, ne? Das ist alles, das
also auch Action-Szenen mochte ich tatsächlich. Es, okay. Es stimmt, dass sie, jetzt wo du es sagst, dass man sagen kann, die sind wirklich nicht gut choreografiert, sondern wirklich nur so roh. Das Einzige, was mich richtig, richtig gestört hat, war, dass er so dieser clevere Motherfucker sein soll, so wie Clint halt in den Dollarfilmen, er spielt die gegeneinander aus, behält aber dieses fucking Kreuz, dass er sagt so, ja, die Alte ist weg, haha, ihr wisst nicht, wo sie ist. Und dann findet man ihr Kreuz bei ihm, wo alle dann genau wissen, alles klar, du Spasti, hast sie weggebracht. Also das ist so das Dümmste, was er überhaupt hätte tun können. Und das passt überhaupt nicht zu dem, wie sie die Figur etablieren wollten und zeigen wollten, wie er ist. Und das hat ja nur einzig und allein den Zweck, dass sie ihn dann halt vermöbeln und er da halb tot da in der Ecke liegt. Und
genau, so ein dummer Grund, ne? Ja, das ist ja auch das Ding. Die ganze Zeit sagt er, ich bin so cool, mir ist alles egal und so. Und hinterher ist es dann doch nicht so und so, ne? Aber ja. Hier ist es so komisch erzählt, ne? Es ist ja auch, aber hat mir nicht so, ey, das hat mich echt, das fand ich voll schade und so.
Der Film war von New Line, ne? Hat New Line den gemacht? Oder Miramax?
New Line Cinema, ja.
Weil die wollten ja sogar ein Science-Fiction-Szenario haben, wo Walter Hill dann gesagt hat, nur Leute, easy, wir machen hier mal Prohibitionszeit und so weiter. Ich glaube, das wäre, also ich, wie gesagt, ich mochte den Film, also ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber ich mochte den. Aber ich glaube, als Sci-Fi-Film hätte er so gar nicht funktioniert, wenn die das Szenario in Science-Fiction gepackt hätten. Das wäre, glaube ich, überhaupt nicht cool geworden.
Ja, kann ich nicht beurteilen, aber also mir gefällt sowas auf jeden Fall besser. Also so, jetzt dieses, aber wie gesagt, wenn es schlecht ist, ist egal, was. Oder wenn es gut ist, gut gemacht ist, kannst du auch in allem
was. Fandest du sogar richtig schlecht? Bin ich mal gespannt.
Ja, schon eher. Also, wie gesagt, er hat mir halt nichts, er war nur stylisch. Und die, wenn die wegfliegen, das fand ich halt cool ab und zu. Ne?
Aber das ist das einzig Gute, was du sagen kannst.
Ey, es war voll motivationslos alles. Ich weiß nicht,
du hast Bruce Dern in dem Film, du hast Bruce Dern. Noch nicht zu alt, cool. Nicht mehr jung.
So, Walken ist ganz nett und so, ne? Ey, aber das war mir alles zu bescheuert, auch wenn die alle da am Tisch sitzen an der Tafel und dann muss man so einen Spruch da bringt wieder, ich weiß nicht. Ey, ich weiß nicht. Hat mich so nicht, tut mir auch so leid, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ist der wird ja auch gehasst und geliebt auch, ne? Das war auch
ja,
so
ein
Film.
Der, das, genau, das ist der auch, ist auch so ein gemixt.
Ja, das haben wir auch wieder. Da haben wir heute Gemeinsamkeiten. Anfang 90er von bekannten Regisseuren so, wurde jetzt vielleicht nicht so groß wie jetzt ein Brian De Palma für mich oder so, oder für manche wahrscheinlich, oder? Würde man jetzt sagen, ne? So von der.
Ich glaube, Brian De Palma ist größer als Walter Hill.
Ja, das auf jeden Fall eigentlich schon. Ne? Ach so, ja, auf jeden Fall, Mann. Was reden wir jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber Megastars? Ja, die ist jetzt ja auch nicht so richtig.
Ja, aber viele bekannte Leute, halt, definitiv.
Ja, war nicht so mein Ding.
Also hast du halt in einem IMDb hast du halt eine 6,4 als Durchschnitt, und das Score 44, ne? Also auch wirklich durchwachsen.
Okay, Kritiker mochten ihn gar nicht so. Ja, das ist natürlich immer so, da bist du natürlich wieder am Arsch, ne? Da misst du dich wieder so mit so großen Sachen und so, ne? Kurosawa und Sergio Leone, da kannst du erstmal nur verlieren. So kritikermäßig, ne? Da musst du echt schon was abliefern und selbst dann ist es schwierig. Das tut mir dann leid und so, ne? Gut, aber wie gesagt, eigentlich überhaupt nicht.
Aber wie es immer so ist bei Letterboxd, ne? Da ist er sogar, kommt er noch schlechter weg. Da ist er bei einer 3,0. Also da ist er dann quasi ja runtergebrochen eine 6 sozusagen.
Ja, aber wie gesagt, ein 3,0 von 5 ist mehr wert als eine 6. Guck mal, das ist zum Beispiel für mich übersetzt eine 7.
Jetzt echt?
So. Das ist für mich eine 7, so im oberen Drittelbereich und so. Deswegen ist ja dieses 5er-System für mich auch cooler als ein 10er oder so. Weil das einfach zu nochmal detaillierter ist, aber eigentlich auch quatschig ist so in diesem Detail. Egal. Weil, ja. Ja, okay.
Oh. Gib du mal die Bewertung ab.
Ich soll jetzt eine Bewertung abgeben? Na, ich gebe dir eine 5.
Ich bin bei 7.
Okay. Classic 7, okay. Vorhin von da gefallen. Ja, krass. Ja, weil ist ja auch nicht jetzt überschwindig, aber du sagst auch guter Durchschnitt, okay. Hast du auch ein bisschen besser in Erinnerung gehabt und dann.
Naja, ich dachte, die ersten 10, 15 Minuten, oh, da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, der ist besser, als ich in Erinnerung hatte. Und dann flauchte das ja wieder so ab, dass ich gedacht habe, nee, ich glaube, den mochte ich genauso wenig oder viel, wie auch immer, wie früher. Also ich fand ihn jetzt nicht besser oder schlechter, sondern ich glaube, das Ding ist einfach bei mir gleich geblieben. Weil er war auch gelockt in der IMDb auf einer 7.
Ja, ich glaube ja auch so, diese Atmosphäre dieser Stadt kommt bei mir nicht rüber dann. Weil das sieht so gut aus alles. ist von dem Licht her so stylisch und so, ne, so Heftigkeit, Kontraste halt so Hardboiled Noir-mäßig und so, ne, nur in Farbe trotzdem. Aber hinterher trotzdem ist die so kalt, die Stadt. Also man hat so keine Orientierung, was da los ist irgendwie.
Ja, gefühlt hast du da auch nur die Gangs, die da wohnen und irgendwie drei Passanten oder so, ne? Also
ja, irgendwas fühlt sich da komisch an. Also das war bei dem Mann für Dollar, wo der auch relativ günstig war und alles. Ich weiß nicht, vielleicht war es dann doch die paar Panoramabilder dann, die totalen, die so ein bisschen mehr Verständnis gebracht haben für diese Architektur der Stadt und was da so los ist und so, ne? Du
weißt, wie es ist. Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Ich meine,
ja, hat mich nicht gekriegt.
Wir finden ja auch manchmal auch Filme, die trashig sind, die man trotzdem irgendwie abfeiert und geil findet. Das sind Emotionen.
Ja.
Wir lieben ja auch manchmal so Menschen, wo man sich fragt, warum eigentlich? Und hassen wiederum andere, wo man sich fragt, wieso?
Die haben es aber verdient.
Ja, die natürlich alle, weil es Wichser sind. Ja, Wichser. Ja, ich wollte nur irgendwas Schlaues mal sagen.
Ührensöhne.
Ein Franzose, haha.
Was, Franzose? Kann sein. Ich wollte einfach nur komisch. Ich wollte es nur komisch sagen, dass man nicht genau weiß, was man sagt. Okay, krass, okay, Alter. Okay. Was hast du denn für nächste? Weil du ja immer der Typ bist, der sagt, was nächstes Mal geht.
Ja, ich würde sagen, wir haben da auch eine breite Palette. Wenn du willst, kannst du es jetzt wählen oder wir machen es hinterher. Wir nehmen Filme, wo Thomas Danneberg mitspricht. Und da gibt es wirklich super viel von super vielen Leuten, dass wir ihm auch nochmal die letzte Ehre erweisen. Und frag mich nicht, warum. Es hat sich irgendwie bei mir so, es ist so das Erste, woran ich gedacht habe. Ich habe geguckt, spricht er da schon Travolta? Und ja, im Blowout, Brian De Palma, spricht Danneberg schon Travolta? Und ich wähle Blowout von Brian De Palma.
Ich wollte dich gerade fragen, ey, wer spricht denn da? Und dann stimmt ja schon Travolta, Alter. What the fuck, Alter, stimmt. Ja, das schon. Ich dachte, du würdest Carrie nehmen. Aber da hat er auf jeden Fall noch nicht mit seiner kleinen Nebenrolle.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein anderer.
Okay, aber wird es nicht auch reichen, wenn man sagt, okay, ein Schauspieler, den er irgendwann mal gesprochen hat, auch wenn es deinem Film nicht ist? Nein, hat Spaß. okay, Blowout wählst du, alter Schwede. Dann wähle ich auch einen Film mit dann Synchronsprecher und nehme, was würdest du denn jetzt gerne haben? Kontrast, was, ich meine, thematisch haben wir es ja schon, ne? Weil wir ja den Danneberg haben.
Ich weiß nicht, worauf du Bock hast, aber jetzt, wo du mich so fragst, ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, warum auch immer Demolition Man mit Stallone, so, boom. Aber muss nicht sein.
Den habe ich gerade mit Daniela gesehen, witzigerweise.
Dann musst du quasi nur einen Film gucken oder du willst was anderes. Du hast die Wahl, was dir so in den Kopf kommt.
Ja, lass es Demolition Man nehmen.
Ja, geil.
Ich bin gerade sowieso auf so einen Sylvester Stallone-Trip so ein bisschen. Ich habe auch Oscar gerade letztens gesehen.
Echt, den habe ich nie gesehen. Oscar, nein. Vom Regen in die Traufe, jetzt im Kino. Weiß ich noch, ich dachte, what the fuck, was macht Stallone jetzt da?
Einer seiner besten Filme, Alter.
Echt?
Den liebe ich. Ich liebe den Film einfach. Ja.
Ich habe Get Carter im Kino gesehen. Das war ja auch so ein.
Ja, Get Carter war ja ein 2000er, ne? Das war ja gerade so, das war ja sein erster, letzter Film quasi. Und Oscar war 91, 92 oder so.
Ach so, früh? Das wäre sogar irgendwie 96, 95.
Okay, krass. Nee, das war vor Demolition Man, vor Judge Dredd und so.
Ach krass.
Ja. Und da, Alter, komödiemäßig richtig gutes Timing und funktioniert richtig gut. Ist ja ein Remake von Louis de Funès und dem Film Oscar und aus den 60ern. Hm. Und ich finde, hier macht das noch besser als Louis de Funès, den ich auch liebe. Aber weil Louis de Funès schon ein himmeliger Typ ist und so. Und Sylvester Stallone hier. Gut, du kennst ja die Geschichte gar nicht, deswegen brauche ich das gar nicht erzählen. Das ist ja Quatsch, was bringt dir denn jetzt? Aber so in der Komödie, wo viel Quatsch passiert, sowas stand, so wie Bruce Willis ist. Weißt du, Bruce Willis in Horrorfilm ist sowas, denkst du, okay, was Handfestes und so kontrastmäßig. Bla bla, in Sixth Sense. So. Ja, dann machen wir das. Demolition Man cool. Und
Blowout.
Blowout. Cool. Ja, dann folgt uns überall auf Spotify, YouTube, könnt ihr Kommentare abgeben, Instagram, stehen alles, steht unten drin. Auch Merch könnt ihr kaufen, immer noch mit unserem Logo drauf, falls ihr doch ein Sweater braucht für nee, nicht mit Altschwarzenegger drauf. Ist das auch so? WQF-Finator. WQF-Finator. ja, sonst noch irgendwas? Was wir mal vergessen so? Voten, kommentieren, liken. Spotify kann man auch Sterne geben, könnt ihr auch gerne machen.
Bitte.
Sowas alles zur Unterstützung ist immer so eine nervige Sache. Übersieht man schnell, mache ich auch, aber bringt vielleicht was. Ich weiß nicht, auf jeden Fall freuen wir uns. Das ist ja schon mal was Schönes so zwischendurch. Dann sind wir raus, oder was?
Sind wir raus, oder was?
Wiederholst du dich, mich einfach?
Ich wiederhole dich nicht, nein.
Ja, fast so gut. Okay, dann sage ich danke an die Zuhörerinnen.
Bye. Ciao. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über euer Abo bei YouTube und eure Bewertung bei Spotify und iTunes.